Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und Schluck.
Du schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Und du denkst, es wäre auch schlecht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Es ist eine besondere Folge Kau und Schluck, denn ich habe den brüllenden Marek Bäuerlein hier.
Hallo an alle. Wie geil das ist. Das ist wie Prosecco-Laune, nur dass es nicht Prosecco-Laune ist.
Ja, ist geil, ne? Jetzt müssen wir auch nicht witzig sein.
Ja, da können wir jetzt auch nicht witzig sein, politisch inkorrekt die ganze Zeit.
Das stimmt, weil Dennis muss ja auch ein bisschen vertreten werden und da freue ich mich drüber. Stenger ist natürlich auch da und es ist leider ein ernster Anlass, warum der Stenger wie heißt er?
Dennis.
Warum der heute nicht da ist. Ja. Denn, das muss man leider dazu sagen, der hat sich Corona eingefangen. Ey, das passiert wirklich. Da draußen gibt es ein Virus und passt auf euch auf, wascht euch die Hände und hört endlich auf, an Leuten zu lecken. Ganz kurz.
Oh, klingt auch nicht gut, das Husten.
Alter, ich habe so viele PCR-Tests die letzten Tage gemacht. Ich sitze in so einer wahnsinnig trockenen Wohnung hier. Und manchmal ist es halt einfach so. Naja, Leute, ich habe mir eine Heizdecke unter den Arsch geklemmt. Ist wirklich so. Ich sitze auf einer Heizdecke, bin komplett eingekuschelt.
Die Rechnung nie bezahlt, oder was?
Für alle Leute, die nicht wissen, wer das eigentlich ist, Marek, stelle ich doch mal ganz kurz vor.
Ich erwarte eigentlich, dass die Leute mich kennen in dem ganzen Kosmos um mich.
Ich schreibe auch nur über das Cover Marek, sonst nichts.
Marek, ja. Ja, ich bin Marek Bäuerlein. Ich bin das zweite Drittel von Prosecco Laune, dem anderen Podcast, in dem Chris und Stenger involviert sind. Und ich bin heute der zweite Dennis. Das heißt, alles, was ich heute sage, gilt auch für den Dennis. Und er kann dafür belangt werden.
Genau. Es war gar nicht so schwer, irgendwie einen gleichbürtigen Dennis zu finden, sagen wir es mal so. Ja. Der erstbeste Marek.
Das kann ich dir auch hier nochmal erzählen. Ne? Seit Wochen schwirrt mir ein Satz im Kopf rum. Und ich habe den jetzt auf Twitter schon mal gepostet und ich habe ihn auch schon ein paar Mal wie laut aussprechen müssen. Ja. Aber ich bin irgendwann morgens aufgewacht und hatte so einen Satz im Kopf. Der ist so ekelhaft und ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Aber ich muss ihn aussprechen, damit er aus mir rauskommt. Und der Satz ist, mir juckt der Dennis.
Ja, es ist... Das ist ein absoluter. Ja. Mann, jeder weiß, was gemeint ist, ne? Irgendwie, wenn der Dennis juckt.
Keine Ahnung, was das heißt.
Was es heißen soll, man weiß es nicht genau, aber ich finde, es ist
manche
dann doch
sagen so, manche sagen so. Also.
Sehr bittlich. Ja, wir haben ja heute eigentlich, ich habe ja hier eine knallhart geile Sendung vorbereitet, eigentlich, ne? Also, das muss man einfach mal so sagen.
Ja, wir haben ein Thema, ne?
Wir haben ein Thema und das Thema lautet heute so ein bisschen die Gerichte unserer Kindheit und vielleicht noch so ein bisschen die Gerichte unserer Vorfahren. Ich finde, Vorfahren ist ein komisches Wort, weil man hat sofort das Gefühl, man sieht da Neandertaler, aber gemeint ist ja tatsächlich nur, was haben vielleicht
Oma,
unsere Eltern,
Oma und Opa.
Opa, Oma gegessen und so weiter, genau. Und ich habe mich auch so ein bisschen auf die Suche begeben und ich weiß nicht, habt ihr euch auch ein bisschen, vielleicht Marek, fangen wir mal bei dir an, hast du ein bisschen geforscht?
Ich musste gar nicht forschen, weil das Essen, das es bei meinen Großeltern gab, ist noch so total vor mir, weil das irgendwie ein riesen wichtiger Bestandteil ist, was so auch meinen Geschmack angeht, was ich heute noch esse. Das lässt sich dadurch zurückführen, ich war nach der Schule immer bei meinen Großeltern und da hat meine Uroma auch noch gelebt. Die kam ursprünglich aus Tschechien und hat von da quasi noch Kulinarik mitgebracht. Mhm. Und ich habe auch in meiner Ausbildung die Mittagspause bei meinen Großeltern verbracht. Da war es ein Stück weit anders, weil zu der Zeit, ich war 8 Jahre Vegetarier und das heißt, meine Großeltern mussten sich dann umstellen, weil dass der Bu was zu fressen bekommt. Das heißt, alle Gerichte, die kannten, wurden so wie geflippt oder es wurde was weggelassen. was meinem Opa lange Zeit nie gefallen hat. Und dann ging's. So Weihnachtsessen, Familienfeiern hat bei uns eine Riesentradition und wird, also das Essen ist quasi der große Punkt und der Rest wird wie drumherum gebaut. Mhm. Essen und Bier. Und ja, genau, deswegen, ich musste gar nicht wie groß recherchieren, weil ich kann das wie aufzählen, wo ich sage, so, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das bei dir anscheinend auch so war. Ich glaube, da ganz viele Kinder in unserer Generation, die jetzt erwachsen sind, waren, das muss man ja auch einfach mal so sagen, das ist ja auch noch nicht so lange üblich, dass Vater und Mutter sich vielleicht trennen oder dass Vater und Mutter dann auch vielleicht beide irgendwie einen eigenen Hustle haben und das Kind ist oft am Wochenende dann auch mal bei der Oma oder auch unter der Woche mal bei der Oma. Mhm. Das glaube ich, da waren wir so die erste Generation oder die zweite Generation, bei der das so ein richtiges Thema wurde. Deswegen war es natürlich auch die Aufgabe unserer Großeltern natürlich zum Teil, uns zu ernähren. Und interessant ist ja auch noch, Marek, das hören wir vielleicht gleich, wenn ich später mal die Sprachnotiz von meiner Oma abfeuer, ist ja, dass wir kommen aus diesem absoluten Überfluss. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Und unsere Großeltern kommen ja aus dem absoluten Gegenteil. Also,
das wollte ich auch erzählen, weil es gibt so wie die zwei Seiten der Nachkriegsküche. Weil ich habe das von meiner Uroma kennengelernt. Es gibt so ganz viele Essen, die ich super gut finde, die aus so der absoluten Armut rauskommen, wie Kartoffeln mit Butter und Salz. Das ist bei mir Top 3, was ich essen kann, weil ich das unfassbar lecker finde. Genauso Nudeln mit zerlassener Butter, Zucker und Weckmehl. Das ist auch so ein Nachkriegsessen, wo man so wie nichts zu fressen hatte und das hat irgendwie geschmeckt. Die andere Seite ist dann, es gibt wie Frikadellen, es gibt dazu Wirsinggemüse in Sahne, es gibt noch Salzkartoffeln und das Fett der Frikadellen wird noch auf die Kartoffel geleert, weil man auf einmal wieder fressen hatte und das alles verwerten wollte und auch stolz war, so wieder was Gutes kochen zu können. Und deswegen ist so dieses die Küche meiner Großeltern und auch von meiner Uroma ist so sehr gehaltvoll.
Das war dann die zweite Phase, glaube ich, sogar.
Genau, genau. Das ist der Wohlstand, der dann wieder aufgekommen ist, ne? Wenn alle hatten Arbeit, alle hatten zu fressen, alle hatten Kohle. Genau.
Und da gab es auch jeden Tag Fleisch auf einmal, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ich bin ja gar kein Oma-Kind, ne? Das liegt daran, dass die Großeltern, also die Eltern von meinem Vater, die habe ich nie kennengelernt, die sind schon sehr früh gestorben. Da war mein Vater sogar noch ein Kind. Und ansonsten gab es noch Oma und Opa, mütterlicherseits quasi. Und da war die Sache, dass wir halt, also meine Mutter hatte irgendwie schon mal 8 Geschwister, ne? Und jeder von diesen 8 Geschwistern hatte nochmal 2 Kinder, also waren wir schon mal 16 Enkel, da war es einfach nichts Besonderes, wenn du zu deiner Oma gekommen bist, da hast du eher einen Anschiss gekriegt einfach, ne? Deswegen war ich eigentlich nie so ein Oma-Kind, bei uns wurde immer, das ganze Leben fand bei uns daheim statt, weil auch meine Eltern halt aufgrund von unserer Kneipe und alles auch immer daheim waren, ne? Also deswegen war ich, vor der Oma hatte ich eher Angst.
Also wenn ich erzähle von Großeltern, ich habe auch nur wie ein paar Großeltern mütterlicherseits und die Uroma, die quasi von meiner Oma die Mutter ist.
Ja, wenn ich erzähle von meinen Großeltern, nur damit wir es noch ganz kurz fertig einordnen können, ist es ja so, dass ich also quasi am meisten Zeit verbracht habe bei wahrscheinlich den Eltern meiner Mama, also bei der Oma Christel und beim Opa Winfried, nicht bei Oprah Winfrey, der Gag ist... natürlich jetzt, den muss man mitnehmen. Und deren, also Oma Christels Eltern, also Uropa Hans und Uroma Christa, bei denen habe ich auch sehr viel Zeit verbracht als Kind, bis sie dann irgendwann gestorben sind, als ich 18 war. Und solange hatte ich noch Urgroßeltern, was ich saugeil finde. Und meine andere Oma Gisa und Paul, da war ich auch regelmäßig, da erzähle ich auch 2-3 Sachen von. Und bei meiner anderen Oma Rita, da war ich auch regelmäßig, da hatte ich zum Beispiel genau wie du, Marek, meine zum Beispiel Kartoffeln mit Butter und Salz, das war da einfach ein Thema, das habe ich so geliebt bis heute, unfassbar geil. Aber Mari, vielleicht fällt, ich weiß nicht, ob du noch genau weißt, was so Gerichte waren, weil ich würde mal damit anfangen.
Weiß ich ganz viele.
Ja, dann hau mal gerne einfach welche raus, weil das wird heute natürlich ein bisschen nostalgischer Podcast. Dadurch, dass der Dennis so kurzfristig jetzt erkrankt ist, finde ich, haben wir doch ein sehr, sehr schönes Thema gefunden. Und wir haben nachher noch, wie gesagt, auch Sprachnotizen. Ich weiß nicht, ob du welche hast, Mari?
Nee, ich habe keine.
Okay, aber ich habe auf jeden Fall genug.
Kann mir meine Oma nochmal anhauen, aber meine Oma ist auch, glaube ich, die ist keine Podcasterin.
Nee, alles gut. Ja, also bei mir in der Familie hat sich auch rausgestellt, deutlich weniger Podcaster. aber trotzdem haben die alle was beigesteuert. Und es gibt ja noch ein großartiges Familienrezept bei uns. Aber erzähl es mal bei dir, das würde mich sehr interessieren.
Also ich weiß auf jeden Fall, aus meiner Kindheit war Frikadelle, Kartoffel und Wirsinggemüse ein Riesenthema. Mhm. Oder Blumenkohlgemüse, alles halt so mit Sahne und whatever. Was ich super interessant finde, dadurch, dass meine Oma, meine Uroma sind Geflüchtete aus dem, ich glaube, ehemaliges Sudetenland, also aus Tschechien, ne? Mhm. Und haben von da auch halt ja Gerichte mitgebracht. Und ein Gericht, das weiß ich noch, das gab's super selten. Das ist leider auch das Rezept, ist mit meiner Uroma verschollen gegangen. Und zwar, das nennt sich, ich glaube, Fortkuchen. Und das ist so wie ein kleiner Mürbeteig, in dem, glaube ich, Rosinen drin sind. Und dann kriegt der noch so Streusel obendrauf.
Mürbeteig oder Hefeteig?
Ach, das könnte auch ein bisschen beides sein. Das weiß ich nicht mehr, weil es ist wirklich, lass es 25 Jahre her sein.
Das weil Mürbeteig ist das, was beim, nur zur Einordnung, wenn du so ein...
beim Käsekuchen, der Rand, ne? Zum Beispiel,
ja, ist genau. Ein Mürbeteig.
Ja. Ja. Dann lass es vielleicht ein Hefeteig sein. Und zwar in Form... wie von einem Muffin. Und das war sowas ganz Besonderes. Und ich glaube, Quark war noch mit drin oder so. Jedenfalls, dass diese Fortkuchen herzustellen, muss wohl ein Riesenakt gewesen sein. Deswegen gab es sie nur alle Schaltjahr. Das weiß ich. Und dann gab es noch ein anderes Gericht. Das war wie ein Pfannkuchen, nur ein bisschen anders. Und das habe ich als Kind auch wahnsinnig gern gegessen. Das war, glaube ich, sogar wie... Nee, das stimmt nicht. Das hatte keinen Kartoffelanteil oder so. Aber ich weiß noch, ich habe bei meiner Uroma Super Nintendo auf ihrem Fernseher gespielt. Die musste sich das, also ey, das war wirklich, das war die geduldigste Frau, ne? Ich war irgendwie 3, ich war so ein Scheidungskind, wie einfach ein trauriger Junge und die gesagt so, der darf ja alles. Und dann hat die 2 Stunden Super Mario angeschaut oder Aladdin, wie ich das auf ihrem Fernseher gespielt hat. Die wollte eigentlich Steiners Theaterstadel gucken. Und hatte eine Engelsgeduld. Die wusste natürlich überhaupt nie, was passiert da. Und hat das aber komplett reingefahren. Hat mir auch Power Ranger Comics vorgelesen und das war geil, weil die ja null Englisch konnte. Die hatten alle englische Namen und das waren auf einmal alles so biblische Namen, weil die hießen dann nicht mehr Michael und Jackson. Ich glaube, da hieß wirklich einer hieß, nee, Jason und einer hieß Michael. Jason war, glaube ich, der Rote, Michael war der Blaue. Die hießen dann Michael und Jason und zwar alles auf einmal so biblisch. Und das hat ihr, glaube ich, gefallen, weil die war ja super bibeltreu.
Geil.
Genau, und jetzt lass mich mal überlegen. Das war so ein Fressen. Dann natürlich auch...
haben deine Urgroßeltern und deine Großeltern in einem Haus gewohnt?
Die haben in einem Haus gewohnt, genau. Also
wie bei mir, ja.
Die Uroma unten und die Großeltern eins oben drüber. Und da hat auch so die ganze Familie stattgefunden in dem Haus. Ne? Genau, dann halt Kotelett, paniertes Kotelett mit Rotkraut, Kartoffelbrei war ein Riesenthema. Dann... Bratwurst mit...
Wo die ganze Küche, das kann ich riechen, wie das ganze Haus nach diesem ausgebackenen Kotelett riecht.
Jo, ne? Das war genial. Das ist so,
ja, voll. Das kann ich total verstehen. Und man hat ja auch an Öl nicht gegeizt, man hat an Butter nicht gegeizt.
Nee.
Sondern wenn dann aufgefahren wurde, dann wurde auch richtig aufgefahren. So. Es ist, ich kann es total riechen.
Und es gab immer wie ein kleines Salätchen dazu. Und es war so ein einfach so ein Stani-Salat mit Dressing. Ich glaube immer Zitrone, Zucker, Salz, Pfeffer, so, ne? Und ich weiß, es war ein Riesenthema bei uns, dass das letzte Salatdressing oder ein bisschen vom Salatdressing wurde immer so über die Kartoffel geschüttet. Und das dann so vermanscht. Vermanschen war ein Riesenthema, genauso wie Spinat, Ei, ich glaube, es gab Leberkäse dazu und Kartoffeln auch ein Riesenthema. Rouladen gab's, das war bei mir eher so ein Sonntagsessen. Bratwurst und Bayerisch Kraut. Ist Bayerisch Kraut bei euch so ein Thema?
Nee, bei mir gar nicht tatsächlich. Also gar nicht, ich weiß, was es ist. Ja, das ist ja dieser in Rauten geschnittene Weißkohl, der dann mit Speck und Kümmel und so angemacht ist.
Genau, und ganz viel Salz und Zucker, glaube ich, in gleichen Teilen. Nee, es wird eigentlich nur angebraten und gekocht.
Ach, stimmt. Stimmt.
Und normalerweise wird das, glaube ich, in Gänseschmalz angebraten. Glaube ich. Und das wurde bei uns immer weggelassen, weil meine ganze Familie seit jeher immer auf einen passiven Diätplan hat und man dann so sagt, na komm, das lassen wir jetzt weg.
Ich weiß nicht, ob wir mal vielleicht reinhören wollen in die erste Sprachnotiz von mir. Dann können wir die mal ein bisschen besprechen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit meiner Oma an, weil es ist, glaube ich, die längste. Da habe ich einfach auch mal Bock, nochmal zuzuhören. Ich weiß nicht, Marek, hast du schon gehört?
Nee, ich habe es noch nicht gehört. Ich bin gespannt.
Okay, dann go. Spiel ab.
Ja, also du willst wissen, wie das bei uns gewesen ist früher, als wir Kinder waren, was wir gerne gegessen haben. Ich bin ja nun nach dem Krieg geboren, im Januar 1946, und das war ja die Währungsreform, und da hat es ja nichts zu essen gegeben. Also ich bin mit Haferflocken. Mein Fläschchen ist immer aus Haferflocken gemacht worden. Deshalb bin ich auch so gut beieinander jetzt. Da ist alles schon gebildet worden, und Haferflocken ist halt was sehr Gesundes, und das war wohl das Einzige, was es gegeben hat, gehe ich mal davon aus. Ich habe das, esse das bis zum heutigen Tag gern, davon abgesehen. Muss man ganz einfach mal so sagen, ich weiß, was ich den Haferflocken zu verdanken habe. Naja, ich kann mich jetzt so nicht mehr so genau daran erinnern, was wir als Kinder gern gegessen haben. Wahrscheinlich das, was es gab. Das wird jetzt nicht so sehr viel gewesen sein. Fleisch gab es natürlich nicht oft. Und wo ich mich aber sehr gut dran erinnern kann, war dann die Zeit, wo man schon ein bisschen größer war, so vielleicht 3, 4 Jahre. Und mein Vater, der hat immer gesagt, bei uns gibt es keine Margarine zu essen, obwohl wir uns das nicht leisten konnten, Butter zu essen. Der hat aber immer gesagt, bei uns kommt nur Butter auf den Tisch, lieber essen wir das Brot trocken, als dass wir Margarine essen. Jetzt darf man das natürlich mit der heutigen Margarine nicht mehr vergleichen. Die Margarine früher hat schon nicht so besonders gut geschmeckt. Aber wir waren in dem Haus, in dem ich groß geworden bin, waren 14 Kinder. Und unter anderem auch über uns eine Familie, die hatten 2 Mädchen. Und zu der Mutter von denen habe ich Tante Rosa gesagt. Wie so jeder als frühes Kind mal irgendwo eine Tante und einen Onkel gehabt hat, was keine Verwandtschaft war. Und wenn ich dann auf der Straße war, Und dann habe ich immer bei der Tante Rosa geschellt und habe immer gesagt, Tante Rosa, werf mir doch mal ein Margarinebrot runter. Und mit Zucker. Da hat die mir immer Margarinebrot geschmiert und hat mir das runtergeworfen. Das war für mich das Allergrößte. Weil Zuckersüßigkeiten gab es auch nicht, oder wir hatten kein Geld, welche zu kaufen. Und auf dem Margarinebrot war halt Zucker drauf.
Da will ich schon mal direkt was zu sagen, weil das finde ich, das kann man sich mal hinter die Ohren schreiben, wenn man das hört, oder? Also wenn du dir überlegst, ich kann mir heute alles leisten, was Süßigkeiten angeht, ohne Probleme. Ja. Und ich kenne das aus meiner Kindheit noch, dass meine Mutter auch immer, wenn wir so einkaufen waren im Aldi, dann hieß es immer so, nee. Und auch wenn ich nur so kleine Süßigkeiten wollte, da musste schon sehr aufs Geld geachtet werden. Ich merke, dass sowas aktuell in meinem Leben jetzt gerade gar keine Rolle mehr spielt, dass ich aufs Geld achten müsste, ob ich mir jetzt noch die Tüte Chips hole oder nicht. Und dass meine Oma da echt, also dass es nichts Süßes gab, dass sogar Butter, was ja wirklich heutzutage nichts Besonderes mehr ist für uns in Deutschland Lebende, ist natürlich in anderen Orten der Welt immer noch und auch eben vor ein paar Jahren, das ist noch alles gar nicht so lange her in Deutschland, ein Riesenthema gewesen, und meine Oma hat sich gefreut über ein verdammtes Margarinebrot, und das war wahrscheinlich kein Sauerteigbrot, was irgendwie 72 Stunden lang, sondern es war einfach nur ein Brot, bisschen Margarine drauf und ein bisschen Zucker drauf. Das ist schon Wahnsinn, oder?
Ja. Also ich muss sagen, bei uns daheim wurden zum Beispiel, ich habe es bei anderen Kindern immer mitbekommen, wurden zum Beispiel Süßigkeiten oder sowas nie irgendwie sanktioniert, sage ich jetzt mal. Und das war auch, also jetzt nicht mal wegen dem Geld, sondern auch, weil, nee, du isst jetzt keine Süßigkeiten und du kriegst jetzt keinen Kartoffelchips. Wir durften daheim alles essen, was wir wollten, in unbegrenzten Maßen.
Sieht man gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, Alter, also entweder ist es so umgekehrte Psychologie oder du hast einfach nur Glück gehabt.
Ja, dadurch hat es halt einfach den Zauber genommen. Deswegen, wenn ich Freunde zu Besuch hatte, die waren immer ganz geflasht, weil wir halt Hanuta und Duplo und so hatten, und ich so, ja, na und, so, weißt du wie, also das wäre für mich, und die waren total scharf drauf, und für mich war es nichts Besonderes, und dadurch musste ich auch nicht so heimlich irgendwie Snickers oder sowas fressen oder so, sondern das war einfach immer da, das gab's, man konnte sich bedienen, und wenn nicht, hast du es gelassen. Wollen wir die Oma noch fertig hören?
Ja, gerne.
Ja, da hatten wir dann halt was Süßes zu essen. Es war ganz toll. Da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Margarinebrot mit Zucker, das war für mich das Allergrößte. Naja,
heute also bin ich für die Oma das Allergrößte.
Ist eigentlich meine Erinnerung an meine Kindheit das Einzige, was ich so gegessen habe, was mir so besonders gut geschmeckt hat. Außerdem hatten wir ja einen Schäferhund. Ich bin ja mit dem Schäferhund groß geworden. Und wenn es da nichts zu essen gab, hat der auch mal Kartoffel gekriegt. Trockene Kartoffel. Und damit er die gefressen hat, ist über die Kartoffel ist Büchsenmilch drüber geschüttet worden, damit es ein bisschen verknatscht worden. Und das habe ich auch gegessen. Mit dem Hund zusammen aus der Hundeschüssel. Das war für mich auch das Größte. Also wenn unser Moloch Kartoffel mit Milch gekriegt hat, dann habe ich die auch mitgegessen. Ja, Chrissy, was hast du als Kind gern gegessen? Also wenn du bei uns warst, hast du immer zum Opa gesagt, Opa, mach mir mal einen Pfannkuchen mit Äpfel drinnen, Apfelpfannkuchen. Der Opa musste dir Tag und Nacht Apfelpfannkuchen machen. Und da du ja,
das war dein Grundstein,
bevor
ne?
du in die Schule gekommen bist, fast jedes Wochenende bei uns warst, da wirst du schon so einen Zentner Äpfel gegessen haben an Apfelpfannkuchen. Du hast nichts anderes gewollt wie nur Apfelpfannkuchen. Und mal Pommes frites. Weil ich war ja die McDonalds-Oma und wir sind ja immer mal zu McDonalds gefahren und mit deinen Schwestern und dann haben wir da Pommes frites und Hamburger gegessen. Ja. Aber hauptsächlich für dich war wichtig die Apfelpfannkuchen. So, ich hoffe, du kannst mit diesen ganzen Sachen ein bisschen was anfangen. Sind jetzt 5 Minuten draus geworden. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.
Tschüss, Oma. Ja, ich habe wahnsinnig viele Apfelpfannkuchen. Ja,
da,
Stenger?
Da fällt mir gleich eine Frage dazu ein. Die habe ich mir einmal notiert. Und zwar gab es für euch in der Kindheit eine Ich-esse-nur-das-Phase. Ein Kumpel von mir hat zum Beispiel als Kind eine ganze lange Zeit lang nichts anderes gegessen als Nutella-Brote. Hattet ihr so eine Phase?
Nein.
Weil die Oma jetzt gerade gesagt hat, du hast daheim, also bei der Oma nur Apfelpfannkuchen gegessen.
Ja, nee, aber das kam ja bei mir aus so einer, aus so einem, was möchtest du denn haben? Und wollte ich natürlich, da war die Kreativität bei mir natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Denn ich bin so auch so ein Typ, wenn ich einmal was probiere und es gut finde, dann gibt es erstmal für mich nicht grundsätzlich diesen Drang, das dann jetzt direkt zu ersetzen durch was anderes, sondern dann kann ich mich auch mal 2 Jahre damit abfinden, nur das zu essen. Und der Apfelpfannkuchen von meinem Opa, der war einfach grandios. Und ich habe da wirklich Tag und Nacht gesessen und an diesem Tisch im Wohnzimmer. Und deswegen ist es auch für mich bis heute wahnsinniges Highlight, im Wohnzimmer zu essen, Fernseher an, was glotzen und dabei was essen. Das habe ich immer geliebt. Und der Apfelpfannkuchen von meinem Opa ist auch unerreicht. Also mein Opa ist ja auch gelernter Koch, hat ja auch lange als Koch gearbeitet. Und der ist einfach super, super lecker gewesen, schon immer.
Gibt's den noch manchmal?
Schon lange nicht mehr gegessen gehabt, das können wir eigentlich mal wiederholen. Und dazu muss man auch sagen, das ging so weit, dass ich eine OP hatte. Und als ich 9 Jahre alt war, und da habe ich wirklich 2 Tage durchgeheult, weil das Essen so schrecklich war. Also die OP und sowas war mir immer egal, aber Essen im Krankenhaus ging gar nicht. So Stress gemacht, bis mein Opa, glaube ich, nach 2 Tagen ins Krankenhaus gekommen ist, das durfte man nicht, hat mir da Apfelpfannkuchen reingeschmuggelt. Und dann haben wir im Krankenhaus zusammen Apfelpfannkuchen gegessen, aber es war okay. Also das war
geil.
Das war irgendwie ja saulieb und keine Ahnung, das hätte ich immer nur essen können. Und stimmt, die Oma, genau wie mein Vater, sind mit mir dann immer zu McDonald's, weil das habe ich natürlich, das muss ich einfach sagen, geliebt. So, das ist war ein Riesenthema für mich damals. Und also diese Anziehungskraft, die so McDonald's bei mir hatte, als Kind, die war schon enorm, aber du hattest ja auch vorhin gesagt, Marek, Thema Süßspeisen, du hattest von den Nudeln erzählt, ne?
Ja, auch mit Zucker, ne? Da habe ich nämlich auch aufgehört. Und was deine Oma erzählt hat von dem Haferflocken, das gibt's in meiner Familie auch, das weiß ich, dass meine Mutter und ihre 2 Schwestern jeden Morgen Haferflocken in warmer Milch mit Kakao und Zucker bekommen haben. Das weiß ich, weil ich eine Zeit lang bei meinen Großeltern gelebt habe und das dann auch aufgetischt bekommen habe. Und das macht schon satt wie die Sau. Ich mochte das irgendwie so gar nicht, weil ich auch in jungen Jahren kein Frühstückstyp war. Aber da musste ich auch dran denken. Stengel, du hast gefragt, gab es so eine Nur-noch-das-Phase? Gab es bei mir auch nicht. Ich komme aus so einem Haushalt, wo es wird gefressen, was auf den Tisch kommt.
Jo.
Und da gibt es auch wie keine Widerrede. Das finde ich auch total gut. Weil ich so einfach so gelernt habe, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt, fand ich viel interessanter so. Ich habe es in der Prosecco-Laune schon mal erzählt. Es gab auch diesen einen Moment, wo ich als junger Knappe Handkäse probiert habe und den an die darauf folgend die älteste Eiche in ganz Schafheim gebrochen habe, weil ich das nicht aushalten konnte. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles immer gegessen. Es gab nichts, wo ich dachte, boah, es geht gar nicht für mich, Leute.
Mein Opa hat den Harzer Roller tatsächlich immer noch auf die Heizung gelegt.
Und jo, mein Opa auch.
Jo, und also was das, sag ich, was, also was das mit der Raumflora macht, ne, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Also da, wo heute wirklich auf alles geachtet wird mit Duftkerzen und so, das hat mein Opa schon vor Jahren gemacht mit dem Harzer Roller auf der Heizung.
Das finde ich, und ich weiß gar nicht, ist der Harzer Roller, ist der Harzer Roller olfaktorisch ganz weit oben oder ist es der Rettichsalat? Weil mein Opa hat auch immer Rettichsalat gemacht und den auch auf die Heizung gestellt. Und ich glaube, das sind Player auf Augenhöhe. Das also, ist beides irgendwie Horror.
Da hat es auf jeden Fall gut geschwefelt bei euch. Das kann man, das kann man schon mal so festhalten. Ich würde ganz gern gleich nochmal darüber sprechen, was haben wir vielleicht auch so bei unseren Eltern gegessen und so. Mhm. Da habe ich dazu eine Sprachnotiz. Ich habe zwei Sprachnotizen von meinen Schwestern. Vielleicht können wir schon mal eine abhören. Ich finde es total geil, dass ich einfach meine ganze Familie jetzt gezwungen habe, dass sie doch mal was machen sollen. und habe mich dann auch wieder an Sachen zurückerinnert. Stengi, hau doch mal eine raus.
Hi, Chrissy, erstmal.
Meine jüngste Schwester.
Ja, was haben wir so gern als Kind gegessen? Also, als allererstes fällt mir die Spaghetti Bolognese von der Mama ein, wo sie halt einfach Spaghetti gekocht hat und Hackfleisch mit Zwiebeln in der Pfanne angebraten hat. Dann einfach als Soße halt so eine halbe Ketchupflasche drüber geschüttet hat. Und zwar war dann quasi die Tomatensoße. Daran kann ich mich erinnern. Und dann hatte die Mama ja eh mehr Phasen im Kochen. Also, da gab es zum Beispiel mal so ein Jahr lang immer vorm Essen so eine Gemüsebrühe mit Pfannkuchenstreifen drin. Mhm. Was haben wir noch gegessen oder getrunken? Ich weiß, dass wir sehr, sehr viel Kaba getrunken haben, also ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, dadurch, dass du jetzt doch 8 Jahre älter bist als ich. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so gut dran erinnern, was du alles so gegessen hast. Aber ich habe jedenfalls sehr, sehr viel Kaba getrunken. Und wir hatten den Original-Kaba. Und wir hatten so für alle möglichen Sorten. Wir hatten Schoko, Erdbeere und Vanille. Und ich habe es auch einfach geliebt, quasi Joghurt zu essen und mir Kaba reinzuschütten. Und dann habe ich das so vermischt und dann war das so wie so ein Kaba-Joghurt halt. Ich weiß gar nicht, ob das geil geschmeckt hat. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert. Und ich weiß, dass du Toppers total geliebt hast. Das ist so... ich glaube, das ist so ein Müsli von Kellogg's oder so. Und das ist richtig gefeiert und es mochte aber sonst keiner. Was noch? Also
das sind diese Kornkissen, ne?
So viel fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr ein. Bis heute dann hast du mich ja gefragt, was meine Kids hier so essen in Amerika. Also erstmal für die Zuhörer, ich bin hier eine Nanny in Pennsylvania. Die Ernährung hier ist ein bisschen anders. Also die essen wirklich total ungesund. Die kriegen frühes Pancakes gemacht. Oder essen total süßes Müsli oder Waffeln. Zum Mittagessen, zum Lunch gibt es dann meistens ein Sandwich oder ein Corn Dog oder Mac and Cheese, also Käsenudeln.
Das ist ja wie bei uns daheim.
Das haben wir auch viel gegessen, Christian übrigens, so Käsenudeln. Oder so eine Quesadilla, also so ein Tortilla-Brot mit Käse und dann von beiden Seiten angebraten.
Ja, Mann.
Ja, dann wird hier halt ganz, ganz viel Fastfood gegessen. Also das ist halt einfach wirklich, wirklich wahr, wie es Klischee ist. Da wird Pizza bestellt, wird Burger bestellt. Dadurch, dass die auch noch relativ klein sind, mögen sie halt gar kein Gemüse und wird halt viel Scheißdreck gegessen. Und was wir auch immer viel gegessen haben, wir alle drei, wir haben ganz, ganz viel diese Aldi Margarita Tiefkühlpizza gegessen. Die billigste, die sie haben, wo man diese 5-Pack gekriegt. Also diesen 5er-Pack für, keine Ahnung, 99 Cent oder wie viel das kostet. Und das haben wir viel gegessen. Weil für mehr hat es nicht gereicht.
Das ist wirklich so. Also man muss dazu sagen, meine Mutter hat wirklich, also mit diesen Phasen, das ist eigentlich ganz gut beschrieben, weil meine Mutter hat wirklich immer in Phasen gearbeitet. Die hat zum Beispiel ein Jahr lang, meine Mutter war so, die dachte immer, sie kann nicht besonders gut kochen, aber sie hat sich immer reingefuchst. Und dann hat sie uns irgendwann... Es ging alles los mit dieser Spaghetti Bolognese mit Ketchup. Und irgendwann haben wir halt gesagt, Mama, das ist wirklich nicht das, was wir uns vorstellen. Also irgendwann haben wir so interventionmäßig da gearbeitet. Und dann hat sie gemeint, okay, ich mache was anderes. Dann hat sie irgendwann die sogenannten Ketchup-Nudeln erfunden. Das war ihre Antwort darauf. Und ich muss sagen, ich habe extra das Rezept von meiner Mutter nochmal rausgeholt. Sie hat es uns nochmal eingesprochen, das kommt gleich nochmal. Das hat ehrlich gesagt es klingt so räudig, aber es schmeckt so geil. Ich finde, es ist das bessere Risotto. Auf jeden Fall ist die bessere Tomatensoße. Also ich finde nichts geiler als von meiner Mutter diese Ketchup-Nudeln. Und dann muss man dazu sagen, dann hatte sie diese Phase, da haben wir gesagt, Mama, jetzt ist mal gut hier mit Ketchup-Nudeln und so. Und dann hat sie gesagt, okay, was wollten ihr mal? Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht mal sowas wie Semmelknödel mit Pilzsoße. Dann hat sie gemeint, okay. Dann hat sie Semmelknödel gemacht mit Pilzsoße. Schmeckt euch das? Dann haben wir gesagt, ja, nächsten Tag kommen wir wieder. Es gibt wieder Semmelknödel mit Pilzsoße. Und dann gab es das, ohne Witz, ein Jahr lang. Jeden Tag. Bis wir wieder gesagt haben, Mama, das geht so nicht, wir wollen das nicht mehr essen. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ich bin jetzt vegan. Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt's jetzt? Und dann hat sie gemeint, es gibt jetzt nur noch Reis und Seitan. Und das hat wirklich, meine Mutter hat es aber nicht besonders gut gekocht damals. Es gab Reis, Seitan und so Gemüse. Und dann hat sie das gegessen immer. Und dann habe ich gesagt, Mama, ist so trocken, dieser Reis, der ist auch nicht richtig durchgekocht. Ja, ich mag das, wenn der so knusprig ist. Und, und dann haben wir gesagt, so, ja, aber das ist falsch gekocht. Das ist ganz eindeutig falsch gekocht. Und dann hat sie gemeint, ich mag das aber so. Und dann hieß es halt immer, na, dann kocht euch halt was. Und dann glaube ich, dass ich dadurch auch so ein bisschen immer mehr zum Kochen gekommen bin. Mhm. Das war dann auch schon fast die Phase, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, sondern ich schon in der Ausbildung war. Und ja, also das muss man natürlich sagen, ne? 3 Kinder irgendwie durchbekommen. Und ich komme jetzt auch nicht aus dem reichsten Hausstand so, im Gegenteil, sondern mein Vater, also mein Stiefvater hat einfach nur wahnsinnig viel gebuckelt und hat halt gearbeitet. Meine Mutter hat halt irgendwie versucht, diese Belger groß zu ziehen und nebenbei noch irgendwie auch noch gearbeitet. Dass dann nicht irgendwie jedes Mal das 3-Gänge-Menü aufgefahren wurde, war völlig klar. Sie hat natürlich immer darauf geachtet, dass was zu essen da ist. Aber das waren dann halt oft die gleichen Sachen und deswegen, das war so eine Situation. Hast du bei deinen Eltern, Marek, gut, Stenger, du hast ja einfach wenn du bei deinen Eltern gegessen hast, warst du einfach in einem Hotel, in einem Restaurant wahrscheinlich.
Sozusagen, aber
wie war es denn bei dir?
Also bei mir war es so, dass meine Mutter alleinerziehend war, Vollzeit gearbeitet hat und am Wochenende, Freitag und Samstag, auch noch so bedient hat in so Nachtclubs, ne?
Krass, okay.
Deswegen, also ich war ganz lang, ich glaube so die Grundschule über, meistens bei meinen Großeltern und manchmal hat meine Mutter irgendwie später angefangen zu arbeiten oder hatte frei, dann hat die mich abgeholt. Und dadurch, dass sie so wenig Zeit hat, das ist, glaube ich, auch, das beschreibt auch so, wie meine Mutter kocht, weil die kocht immer so wie, es muss alles sehr schnell gehen, ne? Also immer so viel Schnellkochtopf oder Sachen, wo kurz was klein schneiden und das irgendwie in den Topf geben, feiern.
Ja.
Genau, also bei uns es gab so ganz viel so Ratatouille mit Reis.
Aha.
So ein Kram. Es gab aber auch so Tortellini-Käse-Sahnesoße. Mhm. Und ich habe bei ganz vielen Sachen gemerkt, dass ich habe das immer gegessen und habe mir gesagt, okay, das schmeckt so. Und habe erst im Nachhinein gemerkt, also seitdem ich mich mit Kochen beschäftige und dass es auch wie anders schmecken kann. Also ich koche es jetzt quasi wie anders und sage so, so muss das eigentlich gehen. Ist aber wie kein Vorwurf, ich weiß aber, woher das so kommt, ne? Mhm. Ich war halt auch, also ich war immer übergewichtig. Ich war auch zweimal auf Kur in Bad Orb, wo mir so Ernährung nochmal erklärt wurde und wie man essen soll und wie nicht. Das war immer noch so ein Einschnitt, dass ich ganz oft so gesund essen musste. Dann war ich auch ein krasses Allergikerkind und dann musste ich so wie gesund essen und alles, was dir schmeckt, nicht mehr. Also ich hatte halt eine Weizenallergie, ich hatte eine Milchallergie und ich hatte eine gegen grüne Äpfel. Also ungefähr alles, was du als Kind halt ein bisschen cool findest, ne? Und fettiges Zeug sollte ich ja eh nicht essen, weil ich ja wie abnehmen sollte. Und das war immer so das Gebilde daraus. Ich weiß aber auch noch, dass dann so ein bisschen drauf, als ich nach der Schule einfach heimgegangen bin, ich habe ganz viel mit dem Sandwichmaker gearbeitet. Ich habe auch ganz viel, hatten wir auch diese Billo-Pizzen, diese Margaritas, die Fünferbatterie und auch diese kleinen Baguettes. Dann gibt es so Hawaii-Baguette und sowas. Das gab es bei uns.
Geil.
Ich glaube, lass mich überlegen, was gab es noch so. Und genau so ein Ding, was ich liebend gern gegessen habe und was auch viel Schuld an meinem Übergewicht hat, Billo Cornflakes, eine Riesenschüssel, Milch rein und dann Kaba drauf. Und zwar zu viel Kaba-Pulver. Dass das dann alles ertrinkt ist in, das war so babsüß und so. Und das habe ich geliebt, das habe ich gefressen wie die Drecksau. Und dann war ich, glaube ich, mit 16, weil ich ja dann so in dieser Musikszene so ein bisschen Fuß gefasst habe und gerade in dieser Metal- und Hardcore-Szene, und da gibt es ja so, also Straight Edge ist so ein Riesenthema, ne? Die trinken keinen Alkohol, die nehmen keine Drogen, und in diesem Straight Edge ist auch Vegetariertum, Veganismus ein Thema, und ich habe dann irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen. Das weiß ich noch, ich habe das ewig so erzählt, das war auch so, weil meine Mutter hatte irgendwann mal vergessen, Wurst zu kaufen. So wie die, glaube ich, alle 2 Wochen einkaufen gegangen, und es gab wie kein Fleisch im Haus. Und dann habe ich kein Fleisch gegessen und das irgendwann gemerkt. Und dann habe ich gesagt so, na, dann lasse ich es jetzt einfach bleiben. Und dann kam immer mehr diese Moralkomponente. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch für mich gekocht. Weil meine Mutter keine Lust hat zu sagen, okay, ey, guck mal, ich habe so wenig Zeit. Wenn ich dann heimkomme, will ich was kochen, was mir schmeckt. Wenn ich jetzt noch Sachen weglassen muss wegen dir, ist irgendwie kacke. Du kannst dich doch selber versorgen, du hast doch viel mehr Zeit als ich. Und dann habe ich angefangen, viel für mich zu kochen. Und das war ja vor 15 Jahren, Vegetarier sein war ja ganz anders. Also es gab damals wie keine Salami, die wie eine Salami schmeckt, aber kein Tier ist. Oder eine Wurst.
Stimmt,
oder
ja, klar,
oder irgendwelche, dieses so Fake-Döner und sowas. Es gab nur den Tofu-Block und den geräucherten Tofu-Block. Und es gab Gemüse. Und zwar so, help yourself, das ist, was du machen kannst. Ne?
Ja.
Und das weiß ich noch, also ich habe dieses Thema damals wahnsinnig ernst genommen. Es gibt so einen, glaube ich, auch aus der, nee, das stimmt nicht, kommt nicht aus der Metal-Szene, aber es gab auf damals bei Peter wie so ein Pamphlet, was, was macht Veganismus aus, wo stecken überhaupt Sachen drin, also selbst so, was im Wal, Gallenstein, glaube ich, heißt Oud oder so, das steckt ganz oft in Parfümen drin, und es gibt ganz viele so Punkte, dass das kannst du nicht mehr fressen, Gelatine
oder whatever. Oder bei Käse Lab.
Genau, genau, oder selbst so, es war so ein Ding, ich habe so Granini-Saft geliebt, und den konntest du nicht mehr trinken, weil der wurde durch Gelatine gefiltert. Genauso wie Fanta auch nicht vegan war, weil es, glaube ich, auch einen Anteil von Fischöl oder sowas hat. Oder durch Fischöl geklärt wird. Also es gibt ganz viele so Komponenten. Da habe ich mich so übelst reingelesen, habe aber gemerkt, okay, Veganismus ist es für mich nicht. Aber habe dann vegetarisch gelebt. Und was habe ich da gegessen? Ich habe das so verpönt, so sowieso Ersatzstoffe zu fressen. Also ich fand Tofu super uninteressant. Dann kamen schon wie die ersten so Aufstriche auf und hier so eine, du kannst das auch als Vegetarier eine Wurst grillen, und zwar so, fuck it. Ich will mich wie von Fleisch fernhalten. Ich habe auch keine Lust auf die Ersatzprodukte. Ich habe mir dann ganz oft wie so ein Feta mit Tomaten und Paprika und Kräutern so in Alufolie gewickelt und den auf den Grill geballert. Das fand ich total gut.
Ja klar, das ist ja auch gut.
Dann weiß ich auch noch, dass ich so wie, für mich war wie die Ausnahme an Weihnachten, dass ich die Soße von, mein Opa ist ja Jäger und da gab es immer Wild an Weihnachten, und dann habe ich Knödel mit Soße gefressen. Und das war für mich so ein Riesenhighlight, wo ich sagte, nee, da komme ich nicht dran vorbei. Das muss es für mich sein. Und da habe ich auch relativ früh für mich begriffen, dass dieses, wie man sich ernährt, oder auch, weil ich mich mit diesen ganzen Pamphleten und sowas beschäftigt habe, ne, und das vegane Manifest und diese Literatur und das, wo ich sage, so, nee, das kann nicht sein, dass das so regelgebunden ist, oder, also es gibt so wie für mich kein Schwarz und Weiß, sondern so in der Ernährung soll jeder seine eigenen Regeln aufstellen.
Diese Dogmen, die nerven, ne?
Genau, genau. Und da habe ich mir sowas eingeräumt, zum Beispiel also die Soße mitzuessen mit den Knödeln.
Ja, klar.
Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ich brauche wie diese Identität über die Musikszene nicht mehr, weil ich so wie meine eigene Identität entwickle, und gemerkt, dass auch dieser moralische Anspruch dann doch so gesunken ist, ne? Wo ich gesagt habe, so, ich spüre das nicht mehr so, dass mir die Tiere so wichtig sind. Und auf einmal gemerkt habe, okay, ich habe da wie Appetit drauf. Ich würde das wie gerne essen. Und auch gemerkt habe, dass so mein Freundeskreis sich anders entwickelt hat, und ich auch wie wieder, also ich hatte eine Zeit lang nur mit Vegetariern, Veganern zu tun.
Krass, ja.
Ja, und dann hat sich das so wieder so, dann sind welche halt weggezogen nach Berlin, whatever, und ich hatte so einen anderen Freundeskreis, und da war auch Fleisch wieder so ein Thema. Und dann habe ich gedacht so, na, ich probiere das jetzt mal. Und da weiß ich noch, das Erste, was ich wieder gegessen habe, da bin ich mit 2 Freunden zu einem Sushi-Laden und habe mir einfach nur Sashimi-Blöcke bestellt. Also der rohe, blanke Thunfisch. Und ich fand das so gut. Ich hatte einen richtig harten Ständer. Ich hatte eine richtig pralle Erektion.
Das war das Eiweiß.
Der Eiweißmangel und dann der Eiweißüberschuss. Jo, dass ich dann da draußen beim Sushi-Samurai mit der Latte gesessen habe, weil ich mir den Thunfisch reingedonnert habe.
Sie brauchen ja nur noch ein Stäbchen, Herr Bäuerlein, sehe ich.
Und dann aber so dieser Transfer, dass ich wieder so wie alles gegessen habe, das hat so ein bisschen gedauert, weil man ja schon so auch ein Stück enttäuscht von sich, wenn man sagt, na, jetzt ziehe ich das nicht mehr durch, das war so wie ein Ding, da war ich mir eigentlich klar. Dieser Transfer, das hat wahrscheinlich ein halbes Jahr gedauert, bis ich gesagt habe, okay, all in.
Mhm. Ein Satz, den ich geliebt habe, war auf jeden Fall, ich habe dann irgendwann gemerkt, mir sind die Tiere nicht mehr so wichtig. Das habe ich sehr gemocht. Ich würde jetzt aber, wir müssen ein bisschen Strecke machen, aus Gründen von Mareks Terminkalender. Ich könnte hier noch 2 Stunden weiter labern, aber natürlich ist es ganz wichtig, dass alle Leute, die mir jetzt die Zeit eingeräumt haben, mir eine Sprachnotiz zu machen, dass wir die hier auch zumindest.
Die müssen mit rein, ja, klar.
Jetzt würde ich ganz gerne vielleicht einmal meine zweite Schwester und meine beste Freundin Lizzie einmal noch abspielen lassen. Kannst du das machen, Stengi?
Elisa, jetzt zuerst.
Hallo, ihr Lieben. Ihr wolltet von mir wissen, welches Gericht mich an früher erinnert, beziehungsweise an meine Kindheit erinnert. Und da kann ich ganz klar sagen, es war eigentlich jeder Freitag. Denn freitags wusste ich, wenn ich von der Schule nach Hause komme, gibt's etwas Süßes zum Mittagessen. Und nachdem ich Süßes nach wie vor mehr liebe als Herzhaftes, waren das meine Lieblingstage. Und es gab so 5, 6 Gerichte, die dann immer so variiert haben im Wochenrhythmus. Und da gab's unter anderem Grießbrei mit Zimt und Zucker und Dosenmandarinen. Es gab Wasserspatzen mit Apfelbrei. Es gab Hefekloß mit Vanillesoße. Es gab Kartoffelpuffer mit Zimt und Zucker und Apfelbrei.
Es gab ja nur Desserts.
Und was eins so meiner Highlights jeden Freitag, war, versucht, ja. Waren Karteiserklöße, die kennen sicher einige von euch, und Wegschmarrn. Und Wegschmarrn ist eigentlich total simpel. Man nimmt Milchbrötchen, zerreißt die in kleine Stücke, legt die in einem Sud von Milch, Ei und Zucker ein und backt sie anschließend in unglaublich viel Butter und Rosinen in der Pfanne wieder aus. Und dazu gibt es dann ungefähr 1 Liter Vanillesoße. Das ist etwas unglaublich Leckeres und erinnert mich eigentlich am meisten an früher.
Ja, und was ich noch ganz kurz sagen will, bevor meine Schwester kommt, Wasserspatzen haben mich dazu gebracht, dass ich das jetzt heute hier mit euch aufnehme, das Thema.
Da habe ich noch nie von gehört, erklär das mal bitte.
Ich habe mich nämlich an dieses Rezept erinnert und zwar ist mir das wieder eingefallen, ich versuche mir das schon länger zusammenzureimen. Meine eine Oma hat das immer gemacht, das habe ich immer geliebt. Und im Prinzip ist es ein Spätzleteig, den man nicht allzu salzig macht. Und aber auch nicht süß macht. Und dann kocht man Wasser auf und macht mit einem großen Esslöffel einfach solche, lässt man so Mehl, also so Teigklumpen da reinflatschen ins Wasser. Holt das irgendwann wieder raus aus dem Wasser, setzt das auf ein Tuch, damit es ein bisschen abtropfen kann, damit diese Ballen so ein bisschen abtropfen. Und dann mache ich mir einfach die Pfanne heiß, mache ein bisschen Butterschmalz rein, setze diese Dinger da rein, röste die schön nochmal an. Dann habe ich ein bisschen Zucker drauf, ein bisschen Paniermehl drauf getan, habe das so ein bisschen mit angeröstet, habe das auf den Teller gesetzt und dann kam dazu Sahne, aber nicht aufgeschlagene Sahne, sondern Sahne einfach so draufgeschüttet und Apfelbrei. Und ich sag euch, wie es ist, Leute, das Gericht ist absolut geil. Es ist
Ich habe das gerade
so gegoogelt, lecker.
Das sieht wahnsinnig lecker aus.
Ja, es ist wahnsinnig gut, man kann das Ganze auch so herzhaft machen, also mit Spinat und so, aber ich habe es halt so gemacht und das ist sehr, 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 sehr gut, also das kann ich gerne mal.
Ich habe da richtig Gava im Maul gerade jetzt.
Ja, es ist so geil, es ist wirklich, ich habe es gemacht, Mann, ich habe noch ein Foto davon, ich guck mal, ob ich das nochmal finde, dann schicke ich dir das nochmal, aber das war wirklich so lecker, ey, und ich habe mich so gefreut, als ich es probiert habe, weil es war so richtig so, ey, Alter, das war einfach Kindheit. So, es war wirklich, zum ersten Mal habe ich was gegessen. Ich war so, man redet ja immer so von Emotionen beim Essen. Ich finde oft, wenn das Leute so erzählen, so Tim Melzer und keine Ahnung was, dann denke ich mir immer so, ach, da ist aber schon auch schon ganz schön dick aufgetragen. Ne? Aber da war ich wirklich so zum ersten Mal wirklich so berührt, als ich das gegessen habe. Hören wir noch von meiner Schwester ab.
Also wenn du mich nach Gerichten aus unserer Kindheit fragst, dann kommen mir direkt 4 Gerichte in den Kopf. 2 von der Mama und 2 von der Oma. Das Gericht Nummer 1 für immer und ewig bleiben die berühmten Ketchup-Nudeln. die natürlich nicht so sehen, wie man sie sich einfach vorstellt, Nudeln und Ketchup, sondern die waren schon was ganz Besonderes. Das auf jeden Fall und die Spaghetti Bolognese von der Mama, die wohlgemerkt genauso Ketchup beinhalten, was, glaube ich, sonst kein Mensch so macht. Habe ich auch nie wieder gegessen, außer bei der Mama.
Da habe ich auch noch eine Story.
Und ich muss auch sagen, das sind nach wie vor, dafür wirst du mich wahrscheinlich steinigen, die ist die leckerste Bolognese, die ich sonst je gegessen habe. Und die zwei Gerichte von der Oma ist einmal Wasserspatzen.
Ja.
Und Kartäuserklöße. Und die habe ich auch nie wieder sonst irgendwo gegessen, nur bei der Oma. Das sind, glaube ich, gebackene Brötchen mit Vanillesoße. Ja, das ist also, was ich mich erinnere.
Kann ich kurz zu den Ketchup-Nudeln noch was sagen?
Ja.
Weil da habe ich eine Anekdote, was mich auch so für mein Leben geprägt hat. In meiner, als ich meine Medienstelle-Ausbildung gemacht habe, weiß ich noch, manchmal mussten wir auch so wie samstags ran, wenn so Projekte so richtig big waren und Deadline und was weiß ich. Und das war mein erster großer Filmriss und mein erster Kater. Da war ich nämlich mit, glaube ich, 16 oder 17 im Kolossal im Big Easy und da durfte man erst ab 18 rein. Und ich weiß noch, ich wach am nächsten Morgen auf, sehe schon, ey, ich habe verpennt wie die Tricks. Das war so 11, 12, ne? Auf dem Handy ganz viele Anrufe, bla 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 bla. Und bin dann schnell aufs Rad und bin rübergefahren zu meiner Ausbildungsstelle und mir ging's hundselend, ich musste irgendwie eine Webseite einpflegen. Alle waren sauer auf mich, weil ich natürlich verpennt habe, wenn man nicht hätte verpennen dürfen. Und dann hat mein Chef gesagt so, na, ich koche jetzt mal für alle was. Und ich hatte eh schon so, boah, ich kann nichts essen, forget it. Und sein Gericht, wo er sagte so, da wird sich die ganze Truppe drüber freuen, war auch so Spirelli-Nudeln mit Ketchup und so Fertig-Parmesan. Und sein Twist war, dass er den Ketchup, eine ganze Flasche Ketchup, nochmal in die Pfanne gegeben hat, um den Branntweinessig so ein bisschen rauszuköcheln, ne? Was zur Folge hatte. Also ich habe das nie gegessen, weil ich hatte, das hat nicht funktioniert. Aber wir waren in so eine, die Agentur war so Souterrain, ne? Und es gab so wie kein Entkommen. Das heißt, überall war dieser Branntweinessig, ne? Und ich war so, was passiert hier? Und habe mich da wirklich, ey, den ganzen Tag dann da durchgequält, ne? Und diese Ketchup-Nudeln, das war so ein wirklich ein richtig mieser Pfeil in meine Brust. Da werde ich mein Leben lang noch dran denken. Also auch eine Frechheit zu sagen, so, ihr kommt samstags, ich habe was vorbereitet, es gibt Nudeln mit Ketchup für alle.
Geil. Ja, das ist eine absolute Frechheit, aber ich würde sagen, wenn wir gleich den Podcast...
Kommt jetzt noch das Rezept?
Na, das kommt als ganz zum Schluss, kommt auch gleich. Aber jetzt noch ganz kurz, der Vollständigkeit halber, mein Papa noch, da will ich auch noch eine Situation zu erzählen. Und da hört man auch auf jeden Fall, welches Restaurant ich am besten fand in meiner Jugend. Spiel es nochmal bitte ab, das ist diese kurze Sprachnotiz, 30 Sekunden oder so. Mein Vater hat sich richtig ins Zeug gelegt.
Hallo, mein Lieblingssohn. Natürlich erinnere ich mich an deine Lieblingsgerichte in deiner Jugendzeit. Am allerliebsten gab es Schupfnudel mit Apfelmus.
Ja.
Später, sagen wir eine halbe Stunde später, ging natürlich dann immer noch was vom Goldenen M. Oder es wurden Vernichtungskriege von Monte-Joghurt und später auch Landliebe Grießpudding geführt mit der Schwester. Also es gab so einiges.
Und mein Vater hat danach noch gesagt, nicht zu vergessen Brunch, diesen Aufstrich Frischkäse Brunch. Und ich habe wirklich mit meiner Stiefschwester, liebe Grüße, saßen wir morgens, wir sind morgens um 8 Uhr aufgestanden, beide super frisch aufgestanden, haben den Tisch gedeckt und dann haben wir zwei große Packungen American Toast uns hingestellt und dann war einfach nur angesagt, wer frisst mehr? Es gab auch, es hatte nichts mehr mit Genuss zu tun, es war einfach nur noch, wer schafft es mehr zu fressen? Es war wirklich irre, wir haben uns dermaßen die Dinge reingehauen, also dass ich bis heute keine Glutenintoleranz habe, ist, kann ich mir, also ich weiß nicht
warum. Gerade nochmal Brunch, ne?
Ja.
Weil ich fand, also die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, war auch die Zeit, wo so neue Produkte rauskamen. Und ich weiß, dass Brunch war das neue Ding, wo es alles andere schon so Presso und was weiß ich, gab es schon.
Ja. Und Philadelphia und so, ne? Genau, das gab es ja alles schon. Ja.
Genau, und Brunch war aber so wie das neue Ding.
Ja, genau.
Und deswegen, wenn ich jetzt in das Regal schaue, bei diesen ganzen Frischkäsen, ne, bin ich so, Brunch ist ja der Neue. Und das habe ich immer noch drin.
Das habe ich auch immer noch drin.
Ne?
Das habe ich genauso immer noch drin.
Es gibt noch mehr Produkte, wo ich sage so, ah, das ist ja hier Newest Latest, ne? Ja. Und lass mich mal überlegen, was ist es denn noch?
bei mir auch ganz, was ich auch vernichtet habe, was auch für mich immer noch das Neue ist, ist der Ovomaltine-Trunk. Also dieses Malz-Kakao-Getränk, was man sich so in die Milch rührt, das finde ich bis heute geisteskrank geil. Und lieebe ich wirklich sondersgleichen. Also da...
Ich finde, das sieht auch so funky aus von der Verpackung her. Das sieht eher aus wie so ein Nahrungsergänzungsmittel für Gewichthebe oder so. Ne?
Genau. Slimfast, der sieht aus wie ein Slimfast. Ja,
genau, das aber stimmt. Ist halt einfach nur get fat.
Ja. Ja. Ey, und also noch zu diesem, also das Gegenbeispiel, das weiß ich noch, ey, da lache ich mich heutzutage noch drüber. Und zwar, wir haben mal irgendwann auch mit meinen Buddies so über Essen gesprochen und da war einer dabei, der so nicht wirklich zu diesem Freundeskreis gehört hat, aber der wollte irgendwie so ballen und dazugehören, ne? Und dann haben wir so, es ging glaube ich darum, so was wir so für geheime Zutaten zu unserem Essen dazugeben, ne? Und ey, lass das 2010 sein, um das mal irgendwie verordnen zu können, ne? Und
ja.
Ich sag euch jetzt mal eins. Und das hat, also das wirklich hat er so ernst gemeint, also absolut ernst. Ich sag euch jetzt mal eins, was ich mache. Und ich mache das bei fast allen Gerichten. Und zwar, da gibt's jetzt so ein neues Ding. Balsamico-Creme. Und das hau ich überall nochmal drüber. Und wir waren, 2010, da war, also die Kuh halt schon längst durchs Dorf getrieben, ne? Ja. Und als angestellt, was will er denn gerade? Was verkauft er uns denn hier als das größte Geheimnis? Als hätte er so wie bei Pulp Fiction der Koffer, der so Gold strahlt. Ja. Als wäre da Balsamico-Creme drin gewesen. Verarsch uns doch nicht.
Ich glaube, in der Gastro-Küche finden wir das nicht so geil eigentlich, ne, Balsamico-Creme, oder Chris?
Nee, ist verpönt, ist absolut
verpönt. Ist
auch nicht geil.
Ihr Lieben, ich würde jetzt aufgrund der Tatsache, dass der Marek ja so einen vollen Terminkalender hat, mich erstmal bei dir bedanken, Marek. Dankeschön, dass du dir die Zeit trotzdem genommen hast. Du hast jetzt echt in deiner Mittagspause das irgendwie reingequetscht.
Gerne.
Mega, mega lieb. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr gerne öfter diese Kombüsen-Nation hören würdet, dann kann ich euch den Podcast Prosecco-Laune empfehlen, denn der besteht aus dieser Konstellation.
Jo.
Gibt eine coole neue Folge mit Joko Winterscheid. Wir haben auch schon mit El Hotzo eine Folge gemacht. Wir machen auch Folgen ohne Gäste, die sind auch gut.
Es kommt das Hörerfax jetzt raus diese Woche. Also jetzt ist Dienstag, wenn ihr diese Folge quasi hört. Und in 2 Tagen, Donnerstag, Hörerfax mit Joko Winterscheid auf der Prosecco-Laune.
Der Podcast, dem die A-Promis vertrauen.
Genau so ist es. Jetzt will ich noch diesen Podcast abschließen mit meiner lieben, lieben Mama, die jetzt nochmal euch erzählt, was denn eigentlich das Ketchup-Nudel-Rezept ist und wie das denn genau geht.
Da bin ich so neugierig drauf.
Es hört sich nach sehr wenig Besonderem an, aber die hat das wirklich zubereitet wie eine alte italienische Mama, die ein Risotto kocht. Also wirklich mit Hingabe, mit Leidenschaft hat sie dieses, mit Passion hat sie dieses Spaghetti-Nudel-Rezept jeden Tag gekocht. Und diese ganzen Nudeln hatten dann so eine orange Färbung, Glänzung. Es war wahnsinnig gut. Also es war wirklich, das muss man einfach sagen.
Ich glaube, wo habe ich das dann gehört? Nach 1 Million Stunden ist man wie ein Genie in einer Sache.
Ja.
Da müsste man mal nachrechnen, wie, also wenn ein Jahr, wie viele Stunden
das hat. Dann bin ich ein Genie in Sitzen.
Ja, und ist deine Mutter dann das Genie in eben dieser, in der Ketchup-Nudel-Manufaktur?
Ja, das könnte ich
wahrscheinlich
mir vorstellen.
Wahrscheinlich kratzt schon daran. Es könnte sein, dass sie wirklich in diesen Rezepten wirklich der Überboss ist. Ich will es jetzt hören.
Danke fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kau und Schluck oder Prosecco-Laune. Tschüss. Und jetzt kommt noch meine Mutter mit dem absoluten Knallerrezept und hinten dran natürlich nochmal die vegane Variante. Hat sie extra auch nochmal angesprochen.
So, also jetzt mal das Rezept von unserem Familien-Legendary Familiengericht der Familie Bloß. Das habe ich immer tonnenweise gespachtelt, als ich schwanger war mit meinen wunderbaren Kindern. Und
deswegen habe ich ja rote Haare.
Sind alle gut geraten, gell? Folgendes.
Den habe ich mir so verkniffen.
Also Nudeln, und zwar nur am besten Bandnudeln oder Spaghetti. Kochen, dann abschütten und so weiter, das Übliche. Dann nehme man eine Pfanne und macht richtig, richtig viel Butter rein. Spaghetti dazu. Und dann ganz viel Ketchup. Ganz viel Ketchup. Und dann wendet man das so schön hin und her, bis sich das so richtig schön vermischt hat. Und macht noch einen Scheiblettenkäse drauf.
Fein.
Vermischt den auch noch mit.
Ja.
Und dann hat man einfach das absolut geilste Schwangerschaftsessen das auch jedem anderen mega schmeckt. Also es gibt natürlich auch die vegane Variante und dann nimmt man einfach pflanzliche Butter, die gibt's, ne? Die benutze ich auch zu Hause, pflanzliche Butter. Nudeln, wenn es keine Frischeinudeln sind, sondern Hartweizengrießnudeln, dann sind die auch vegan. Und dann gibt es auch noch veganen Käse. Den nehme ich auch manchmal. Also man kann
das ganze Ding
auch vegan machen.
Nee, ich glaube, im Hintergrund läuft schon das Wasser in den Spaghetti-Topf, weil die so Cravings bekommen hat auf dieses köstliche Familienrezept. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich eines Tages wirklich mal so ein geiles Restaurant aufmache, dann wird es auf jeden Fall, immer Spaghetti-Nudeln auf der Karte geben. Ich werde es noch mehr verfeinern.
Auch, dass der Scheiblettenkäse da noch die Kür gemacht hat, das fand ich richtig heiß.
Ja, es ist wirklich, es schmeckt Mario, es schmeckt ohne Scheiß geil.
Ich also will das essen, yo.
Ja, das will man einfach essen, hat man einfach Bock drauf.
Koch uns das doch mal.
Ich habe das an Weihnachten für meine Familie gekocht. Ist kein Witz, da waren sogar, ich weiß gar nicht, wer da war, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall habe ich an Weihnachten, koche ich ja manchmal für meine Family. Jetzt nicht Corona-Weihnachten, sondern das Weihnachten davor. Und dann saßen alle so da und habe ich gemeint, ich habe so ein kleines Menü gekocht und habe ich gemeint, und jetzt gibt's noch einen besonderen Zwischengang. Und da habe ich mit meiner Schwester in der Küche gestanden und wir haben Mamas Ketchup-Nudel-Rezept gekocht. Da haben sich natürlich alle nicht mehr einbekommen, haben alle geheult vor Lachen. Dass ich zwischen diesen piekfeinen Sachen dann so diese Ketchup-Nudeln serviert habe. Aber am Ende des Abends, und das hat mir zwar niemand gesagt, aber ich glaube, es war so, haben sich alle gedacht, die Ketchup-Nudeln hätten uns gereicht. Ja, so ist es halt einfach, ne? Da manchmal ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also, macht's gut, Leute.
Ciao.
Tschüss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.